Deutschlandfunk, Europa heute.
Im Studio Miriam Kitt. Guten Morgen. US-Präsident Donald Trump ist auf seiner ersten Auslandsreise und heute in Europa gelandet. Nach einem kurzen Aufenthalt im Vatikan und in Rom geht es weiter nach Brüssel. Ob er hier mit offenen Armen empfangen wird, darüber berichten wir gleich. Außerdem, der Todestag des Richters und der Anti-Mafia-Ikone Giovanni Falcone jährt sich in dieser Woche zum 25. Mal. Gewonnen ist der Kampf gegen die Mafia allerdings noch lange nicht. Auch darüber berichten wir. Und in der Stadt Vilnius in Litauen wurden während des Holocaust unzählige Juden ermordet. Es gibt eine Frau, die dafür kämpft, dass das nicht vergessen wird. Auch das eines unserer Themen an diesem Mittwoch in Europa heute. Ein kurzer Säbeltanz mit Saudi-Arabiens König Salman, ein 100 Milliarden Dollar schwerer Rüstungsdeal und eine deutliche Drohung in Richtung des geopolitischen Erzrivalen Iran. US-Präsident Donald Trump ist auf Auslandsreise, seiner ersten. Nach einem Israel-Stopp und einem öffentlich wirksamen Besuch der Klagemauer in Jerusalem gestern landete er heute zum Zwischenstopp im Vatikan und in Rom. Im Vatikan kein einfaches Terrain, denn Papst Franziskus war Trump in der Vergangenheit nicht gerade sonderlich gewogen. Mauerbau, Klimawandel, Armutsbekämpfung oder der Dialog mit der muslimischen Welt, das nur einige der Themen, bei denen Trump und Franziskus uneins sind. Auf wackeligem Terrain wird die Reise dann auch weitergehen. Später am Tag trifft Trump Belgiens König Philipp und Premier Charles Michel in Brüssel. Und über diese Stadt hatte er in der Vergangenheit das hier gesagt.
You go to Brussels. It's like living in a hellhole right now.
Gehen Sie mal nach Brüssel. Dort ist es, als würde man in einem elendigen Loch leben, so Donald Trump noch im letzten Jahr. Ob Trump in Belgien nun mit offenen Armen empfangen wird, darüber berichtet Felicitas Böselager.
Vor der amerikanischen Botschaft in Brüssel verlangt ein Soldat von einer jungen Frau, die Fotos zu löschen, die sie gerade von der Botschaft geschossen hat. Sonst gibt es für die Handvoll Soldaten dort noch nicht viel zu tun. Sie stehen in der Sonne und beobachten die Passanten. Ab morgen übernachtet hier US-Präsident Donald Trump. Von außen sieht alles noch sehr gelassen aus. Doch das dürfte sich in wenigen Stunden ändern. Zwei U-Bahn-Stationen weiter, mitten im Europaviertel. Ein britischer Mitarbeiter der EU-Institution findet, dass Trump jedes Recht hat zu kommen, auch wenn er selbst nicht hinter seiner Politik steht.
He has every right to come here, I mean, as the president, but I'm not behind any of his policies.
Eine deutsche Mitarbeiterin hat ganz pragmatische Sorgen und wundert sich über seinen Besuch.
Ich finde es natürlich ärgerlich, dass dann Brüssel mal wieder total lahmgelegt ist, verkehrstechnisch. Und ich war überrascht, dass er überhaupt kommt, weil ich denke, dass bevor er Präsident wurde, er noch nicht mal wusste, wo Belgien überhaupt liegt.
Und ein anderer begrüßt Trumps Besuch, denn auch wenn er den Präsidenten nicht unterstützt, so findet er doch, dass man ihm zuhören solle, sonst liefe man gegen eine Mauer.
Ich denke, dass seine Visite ist gut. Même si je suis contre ce président, mais bon, être contre veut dire écouter ce qu'il veut dire, parce que sinon on risque d'aller contre un mur.
So sieht das aber nicht jeder hier in Brüssel. Als bekannt wurde, dass Trump nach Belgien kommen wird, riefen 8 Studenten aus Gent und Brüssel auf Facebook zu einer Gegenveranstaltung auf. 2 Tage später folgten ihrer Seite über 7000 Menschen. Unter dem Motto Trump not welcome haben sie für heute Abend zu einer Demonstration aufgerufen. Die Veranstalter rechnen mit mehreren tausend Teilnehmern. Nachdem die Studenten von dem großen Andrang überwältigt wurden, haben sie Unterstützung von erfahreneren Demonstranten bekommen, zum Beispiel von einer Friedensbewegung, die traditionell bei NATO-Gipfeln demonstriert. Einer von ihnen ist Ludo de Brabanda.
Das ist das Schöne, dass es ein Bündnis gibt über, ja, mit Frauenbewegung, mit antirassistischer Bewegung, mit Gewerkschaften, mit ganz, ganz bunte Versammlungen von Organisationen und ich glaube, es wird auch sehr bunt aussehen.
Fast 70 verschiedene Gruppierungen versammeln sich unter dem Motto Trump not welcome, jede mit ihren eigenen Themen. Für Brabanda liegt das maßgeblich an Trump. Bei einem normalen NATO-Gipfel ließen sich weniger Menschen mobilisieren.
Weil Trump ein Symbol ist, also das ist vielleicht wichtig, es ist nicht nur Trump. In Europa gibt es auch einige Trumps. Für uns geht es um dieses Symbol Trump, ein rechtspopulistisches Denken.
Zu der Demonstration werden auch Mitglieder des Schwarzen Blocks erwartet. Damit alles friedlich abläuft, arbeiten die Organisatoren sehr eng mit der Polizei zusammen. Die Sicherheitsbehörden bereiten diese Tage vor, seit sie wissen, dass der NATO-Gipfel stattfindet. Der Polizist Harald Meyer unterstützt mit seinen Kollegen aus Lüttich die Brüsseler Polizei.
Jeden Tag werden mindestens 2000 Polizisten vor Ort sein, um die Sicherheit der Teilnehmer am Gipfel sowie Donald Trump und auch der Demonstranten, muss man mal so sagen, zu gewährleisten. Die normale Bevölkerung hat natürlich auch Anrecht, jeden Tag normal sein Leben weiterzuführen, solange es möglich ist. Dann die ganze Vorbereitungs-, die Planungsarbeit auf kommunaler, auf föderaler Ebene, die ist auch riesig. Also da ist eine Riesenmaschine ist da in Gang.
Eine Riesenmaschine, mit der die Brüsseler aber nach sämtlichen EU-Gipfeln schon viel Erfahrung haben. Kaum einer wundert sich hier über zugeschweißte Gullideckel und Sniper auf dem Dach. So sieht auch die Polizei dem Tag gelassen entgegen.
Für die Leute, die auf dem Feld sind, auf dem Terrain sind, ist es eigentlich wie jeder andere Ordnungsdienst. Ob ich jetzt vor dem Stadion in Alpen, vor dem Stade à Lüttich stehe, ob ich einen Eurogipfel mitmache oder ob ich in Mons beim Dudu-Festival bin. Man muss immer auf alles gefasst sein und immer reaktiv arbeiten können.
Auf alles gefasst und routiniert bereitet sich das von Trump sogenannte Drecksloch auf den NATO-Gipfel und den US-Präsidenten vor.
Felicitas Böselager über den Besuch von US-Präsident Donald Trump in Brüssel. Welche Erwartungen EU und NATO mit seinem Besuch verbinden, dazu können Sie heute Abend mehr hören in unserem Hintergrund um 18.40 Uhr im Deutschlandfunk. In Italien war eines von Europas größten Aufnahmezentren für Geflüchtete bis vor kurzem in Mafia-Hand. Das haben wir bereits in Europa heute berichtet. Und erst Anfang dieser Woche wurde in Palermo ein Mafia-Boss der Cosa Nostra auf seinem Fahrrad erschossen. Vor diesem Hintergrund jährt sich der Todestag von Giovanni Falcone in dieser Woche zum 25. Mal. Falcone, damals Richter, gilt in ganz Italien als Ikone des Anti-Mafia-Kampfs. Mit 500 Kilogramm Sprengstoff hatten seine Gegenspieler damals ihn, seine Frau und drei seiner Leibwächter in dem Auto, mit dem sie unterwegs waren, in die Luft gejagt. Zurück blieb nur ein Krater im Asphalt. Falcone führte in den 80er Jahren den größten Mafia-Prozess in der Geschichte Italiens. Doch was hat sich seither verändert? Jan-Christoph Kitzler berichtet.
Es herrscht fast so etwas wie Volksfeststimmung in Carpaci im Westen von Palermo. Dabei sind hunderte Menschen nur gekommen, um 7 Buchstaben neu zu streichen: No Mafia. Von einem Häuschen aus mit der weißen Wand, auf der diese Buchstaben stehen, sodass man sie von weit weg sieht, haben die Killer am 23. Mai 1992 die Bombe gezündet, die unten auf der Autobahn 5 Menschen das Leben gekostet hat. Antonio Vassallo war damals wie heute Fotograf und schnell am Ort der Katastrophe. Ich war als einer der Ersten dort, weil mein Haus genau zwischen hier, wo sie per Fernbedienung die Bombe gezündet haben, und der Autobahn steht. Ich habe den Schlag gehört und es reichte, in Richtung Autobahn zu schauen, um zu verstehen, dass dort etwas Schlimmes passiert war. Ich steige also mit dem Fotoapparat auf das Motorrad und was ich da sah, kannte ich bislang nur aus amerikanischen Kriegsfilmen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das gleich neben meinem Haus erleben könnte. 500 Kilo hatten die Killer der der Mafia zur Explosion gebracht.
C'era questo cratere, non c'era più 80 metri di autostrada circa.
Es gab diesen Krater, etwa 80 Meter Autobahn waren weg, mittendrin der weiße Fiat Croma von Falcone. Ich kletterte hin und sah diesen Menschen, der noch lebte. Giovanni Falcone, der damals vielleicht bekannteste Anti-Mafia-Jäger Italiens, starb im Krankenhaus, wie auch seine Frau. Drei seiner Leibwächter waren sofort tot. Es war nicht der einzige Schlag der Cosa Nostra, der Mafia auf Sizilien. Keine zwei Monate später starb Paolo Borsellino, auch er Untersuchungsrichter wie Falcone, bei einer Bombenexplosion mitten in Palermo. Etwas über ein Jahr später wurde Don Puglisi, ein katholischer Priester, von zwei Killern erschossen. Diese Morde waren ein Wendepunkt und alles begann mit dem Anschlag auf Giovanni Falcone. Wir wissen alle noch genau, wo wir waren, als die Nachricht kam. Für mich ist das eine sehr starke Erinnerung und dann ein Gefühl der Unsicherheit. Die waren zu allem imstande. Das war nicht mehr nur eine interne Angelegenheit zwischen den Bossen. Das betraf uns alle, dass sie eine Autobahn zerstören konnten. Und das hat dafür gesorgt, dass die ganze Zivilgesellschaft aufgestanden ist und gesagt hat, wenn ihr glaubt, ihr könnt alles machen, dann sagen wir, es reicht, ihr kommt nicht weiter. Lucia Lauro steht für diesen Wandel. Sie arbeitet mit Jugendlichen im Gefängnis und versucht ihnen zu zeigen, dass ein Leben außerhalb der Mafia möglich ist. Auch Rita Borsellino, die Schwester von Paolo, ist mit über 70 immer noch jeden Tag im Kampf gegen die Mafia unterwegs. Es hat sich viel verändert und vor allem ist ein Bewusstsein entstanden, das es vorher nicht gab. Es gibt jetzt eine Generation von Schülern, die sich damit auseinandersetzen mussten und die das zu ihrer Sache gemacht haben. Und während früher im Rathaus von Palermo der lange Arm der Mafia mitregierte, sitzt dort heute Leo Luca Orlando, ein weithin anerkannter Kämpfer gegen die Clans, der ein paar Jahre in Deutschland studiert hat. Auch er lebt unter Polizeischutz, aber das sei okay, sagt er, denn durch seine Unfreiheit ist wenigstens seine Stadt Palermo zu einer freieren Stadt geworden.
Ein typisches sizilianisches Sprichwort sagt, «Conosce tu non puoi morire quadrato». Wer ist rund geboren, kann nicht quadratisch sterben. Falsch, falsch. Wer ist rund geboren, kann auch quadratisch sterben. Änderung ist möglich. Und wir geben jeden Tag Beweis, dass Änderung war und ist und wird immer möglich sein.
Wenige Tage vor dem Gedenken an den Mord an Giovanni Falcone aber hat die Mafia wieder einmal ihr Gesicht gezeigt. Mitten in Palermo wurde Giuseppe Dainotti erschossen, ein Boss, der selbst lange Jahre wegen mehrerer Morde im Gefängnis saß. Wie ein Warnschuss war das, wie um zu sagen, die Mafia ist längst noch nicht besiegt. Aber immerhin, auf Sizilien haben sie große Fortschritte gemacht.
Über den Kampf gegen die Mafia und über den 25. Todestag des Anti-Mafia-Richters Giovanni Falcone, unser Italien-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler. In Litauen gab es über viele Jahrhunderte eine blühende jüdische Gemeinde. Die Stadt Vilnius galt als Jerusalem des Ostens. Zionistische und sozialistische Strömungen trafen auf eine lebendige Kunst- und Wissenschaftsszene. Doch dann wurden die Juden von den Nationalsozialisten und von ihren Gehilfen vor Ort ermordet. Fania Brankowskaja, geboren am 22. Mai 1922, ist eine der letzten Zeuginnen. Sie überlebte, weil sie sich gerade noch rechtzeitig den Partisanen anschloss. Noch heute führt sie Gruppen durch das ehemalige Ghetto und will damit dafür sorgen, dass nichts in Vergessenheit gerät. Judith Leister hat mit ihr gesprochen.
In einem der vielen Höfe der alten Universität von Vilnius liegt das Jiddische Institut. In den Sommermonaten werden hier Sprachkurse angeboten. Menschen aus aller Welt lernen Jiddisch. Fania Brantsovskaja ist eine der Bibliothekarinnen. Eine kleine, agile Frau mit Kurzhaarschnitt und klaren blauen Augen. Sie gehört zur letzten Generation der Litwaken. der Juden, die in Litauen und mit dem Jiddischen als Muttersprache aufgewachsen sind. Vor dem Krieg war ein Drittel der Bevölkerung von Wilna jüdisch. Den Krieg, die deutsche Besatzung, das Ghetto und die Mordaktionen haben von 58.000 Juden nur 2.000 überlebt.
Ich bin in Wilna gewesen, im Ghetto, vom ersten bis zum letzten Tag.
Ich war vom ersten bis zum letzten Tag im Ghetto. Nachdem ich das Ghetto verlassen hatte, bin ich Partisanin geworden. Ich war in einer Untergrundorganisation in Wilna. Dann habe ich geheiratet. Meinen Mann habe ich bei den Partisanen kennengelernt. Ich habe 2 Töchter, 6 Enkel und 7 Urenkel.
Ich habe 2 Töchter, 6 Enkel und 7 Urenkel.
Fania Brandzowskaja ist die einzige Überlebende des Familienzweigs, der bei Kriegsbeginn in Litauen geblieben war. Ihr Vater, ihre Mutter und ihre Schwester wurden aus dem Ghetto verschleppt und kamen getrennt voneinander um. Das letzte gemeinsame Familienfoto von 1939 trägt sie immer bei sich.
Das bin ich. Das ist die Familie von meinem Vater. So hat sie bekommen, dass die Familie von meinem Vater hat gewohnt in Vilnius.
Das bin ich. Das ist die Familie meines Vaters. Es hat sich ergeben, dass die Familie in Vilnius gelebt hat, in Litauen. Die Familie meiner Mutter hat vor dem Krieg beschlossen, nach Israel zu gehen. 1939 hat man von der Familie meines Vaters ein Foto gemacht und es nach Israel geschickt. Als ich 1990 das erste Mal in Israel war, hat man mir das Originalfoto gegeben. Den hohen Anspruch an Gelehrsamkeit und Kultur wollte die jüdische Gemeinde von Wilna selbst im Ghetto nicht aufgeben. Es gab weiterhin Schulunterricht auf Jiddisch, einen Chor, Konzerte, Lesungen, Theateraufführungen und eine Bibliothek, in der auch Fania sich Bücher auslieh. Für Kinder, Alte und Kranke wurde gesammelt und die Pflege organisiert. Doch als es immer mehr mörderische, sogenannte Aktionen der Deutschen gab und sich das Ghetto immer weiter leerte, beschloss Fania Brandzowskaja, zu den Partisanen zu gehen. Sie verließ das Ghetto am 23. September 1943, an dem Tag, an dem es aufgelöst wurde, und schlug sich gemeinsam mit einer Freundin in die nahegelegenen Wälder durch. Dort schlossen sie sich der sowjetischen Partisanengruppe Rächer an, die den deutschen Nachschub sabotierte.
Ich bin in der Kampfgruppe. Wir haben mit der nicht gekämpft gegen die Bevölkerung.
Ich war in einer Kampfgruppe. Wir haben nicht gegen die Bevölkerung gekämpft. Wir haben unser Leben verteidigt. Das ist sehr wichtig. Ich hatte 2 Freunde, 2 Brüder. Sie sind als Partisanen umgekommen, aber sie sind als Menschen gestorben. Es sind viele gestorben im Kampf. Aber man hat sie nicht nach Pona gebracht.
Es sind viele umgekommen im Kampf. Man hat sie nicht geführt in Pona.
In Pona, litauisch Panerjai, in der Nähe von Vilnius, wurden unter der deutschen Besatzung an die 100.000 Menschen ermordet. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis dort ein angemessener Gedenkstein aufgestellt wurde. Die Sowjets wollten nur sowjetische Bürger kennen, keine jüdischen Opfer. Das unabhängige Litauen wiederum wollte nicht, dass neben den deutschen Tätern auch die litauischen Kollaborateure erwähnt werden. Bis heute tut man sich in Litauen schwer, die Mitschuld am Judenmord anzuerkennen.
Nur dann, wenn es ist gekommen, die Demokratie Litauen.
Erst als das demokratische Litauen kam, stand dort endlich: Hier starben 100.000 Menschen, davon 70.000 Juden. Sie wurden umgebracht von faschistischen Deutschen, den Deutschen und ihren hiesigen Mithelfern. Die 2 Wörter, hiesige Mithelfer, wie soll ich das sagen, haben viel Blut gekostet. Das war sehr schwer. Aber der Text ist so geblieben.
Weil es war sehr schwer, aber es ist geblieben.
Dem Kampf gegen das Vergessen widmet sich die 95-jährige Fania Brankowskaja. Sie ist eine der letzten Zeuginnen der jüdischen Gemeinde und des Holocaust in der Stadt Vilnius in Litauen. Judith Leister hat sie getroffen. In Tag für Tag, gleich mit Monika Dietrich, geht es um den evangelischen Kirchentag. Der beginnt nämlich heute, darüber gleich dann mehr. Das war Europa heute mit Miriam Kitt. All unsere Beiträge finden Sie auch als Podcast oder unter www.deutschlandfunk.de. Danke, dass Sie zugehört haben und kommen Sie gut in den Tag.